Sie haben sicherlich den Halleluja-Vers gehört vor dem Evangelium. Den kennen Sie. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Die Seligpreisung der Armen, das ist aus der Bergpredigt von den Seligpreisungen die allererste. Und damit haben wir es Christen schon mal sehr schwer. Denn diese Seligpreisung wird von normalen Menschen als zynisch empfunden. Wieso soll ich sagen, ist doch schön, wenn du arm bist. Ist doch toll, wenn du dir nichts leisten kannst. Großartig, wenn du kein eigenes Haus hast, kein Auto und eventuell noch besser ist es, wenn du gar kein Geld hast, dir was zu essen zu kaufen. Dann preise ich dich selig. Zynisch. Preis diesen Typen nicht selig, gib ihm was. Verändere die Gesellschaft, sorg dafür, dass es keine Armen gibt. Selig zu preisen ist der, der dafür kämpft, dass die Armut verschwindet. Selig zu preisen ist der, der dafür kämpft, dass der Hunger auf der Welt verschwindet. Und dann dieser Softie Jesus Christus, der sagt, selig die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das hilft ihnen jetzt auch erstmal nicht weiter, oder? Und dann wird uns noch so eine Witwe vor Augen gestellt, nicht nur eine, sondern sogar zwei. Wir hatten ja eine Witwe auch in der ersten Lesung vom Propheten Elia, die auch nichts mehr hatte. Nur noch ein bisschen Öl, ein bisschen Mehl, dann war Schluss. Und die Kirche beginnt das Ganze mit einer Seligpreisung der Armut. Passt doch überhaupt nicht. Und natürlich, Sie merken schon, ich spiele ein bisschen Theater, dass ich mich darüber aufrege. Die Gefahr ist, dass die Leute sagen, diese Botschaften haben mit meinem Leben nichts zu tun, die sind für mich völlig irrelevant, vergessen wir das komplett. Also wenn ich Bibelstellen missverstehen will, ist die Gefahr sehr groß, dass ich es komplett wegwische. Und das könnte ich ja noch steigern. Hier gerade im Markus-Evangelium ist es besonders gut zu sehen, dass ja diese Armut der armen Frau kontrastiert wird mit dem Geltungsbedürfnis und dem Reichtum der Priesterkaste, wenn Sie so wollen, der Schriftgelehrten, derjenigen, die in der öffentlichen Achtung in dieser jüdischen Gesellschaft ganz oben stehen, die immer die Ehrenplätze bekommen, die wahrscheinlich auch die dicksten Bankkonten haben, die aufwendigste Kleidung, den größten Haushalt. Sie fressen die Häuser der Witwen auf. Nochmal Sozialkritik. Ja? Was machen unsere Pfarrer? Die treiben sich immer nur nachmittags bei irgendwelchen Witwen rum, die bald ihr Haus vererben, damit sie das dann auch noch kriegen. Die Kirche frisst die Häuser der Witwen. Noch schwieriger. Auf die Art und Weise verdunkle ich den Zugang zu dem Thema komplett. Wir sind ja, wie gesagt, am Ende des Kirchenjahres. Der Bibeltext, das ganze Thema, muss irgendwas zu tun haben mit den letzten Dingen. Es muss irgendwas zu tun haben mit dem Sterben eines Menschen, mit dem Gericht, mit der Hölle und mit dem Himmel. Sehen Sie einen Zusammenhang mit der Geschichte der beiden Witwen, mit dem, dass die Kirche die Häuser der Witwen auffrisst und die Armen mit einem netten Satz im Regen stehen lässt? Sehr gefährlich, weil ich dann nämlich die ganze Relevanz wegwische. Und das Thema Geld ist sehr wichtig. Es gibt 500 Bibelverse, die sich mit frommen Sachen wie dem Gebet beschäftigen und dem Glauben, und 2000 Bibelverse, die mit dem Geld zu tun haben. Jesus erzählt insgesamt 38 Gleichnisse und 16 davon handeln vom Geld. Das sind 42%. Wissen Sie das? Es gibt kein Thema in der Lehre von Jesus, was so viel Bedeutung hat wie das Geld. Und auch wenn eine Witwe ihre letzten 2 Groschen in den Opferkasten schmeißt, geht's offenbar um den Umgang mit dem Geld. Was hat denn das, bitteschön, mit den letzten Dingen zu tun? Mit Sterben, Gericht, Hölle und Himmel. Der erste kleine Schlüssel liegt schon in der Seligpreisung als Vers vor dem Evangelium. Weil selig zu preisen ist eben keine Vertröstung. Wenn ich sage, selig die Armen, dann sage ich nicht, ich bin damit befreit von jeder sozialen Verantwortung. Wenn ich eine Seligpreisung losgelassen habe, dann muss ich mich nicht mehr darum kümmern, dass die Gesellschaft gerechter und die Armut auf der Welt geringer wird. Nein, ich treffe eine rein geistliche Aussage. Es geht hier nicht um eine Frage entweder Politik oder geistliche Deutung, es ist beides. Und die geistliche Deutung der Seligpreisung heißt, jemand, der arm ist, ist näher am Geheimnis Gottes als jemand anders. Wenn Jesus eine Seligpreisung ausspricht, heißt das, Finger hoch, Vorsicht, aufgemerkt. Hier kommt ein wichtiges Thema, das für dich und deine Beziehung zu Gott ganz wichtig ist. Und nachdem die Kirche uns ja zwei Witwen präsentiert, die nichts mehr haben, und es um den letzten Dinge geht, behaupte ich einfach mal als These, mein Umgang mit Geld ist mein Schlüssel zum Himmel. So wie ich mit Geld umgehe, entscheidet darüber, ob der Himmel mir offen steht oder nicht. Egal, ob ich jetzt Geld habe oder keines habe. Es ist entscheidend für meinen Weg zu Gott. Warum? Mir ist vor kurzem ein etwas trivialer Satz über die Füße gefallen, mit dem man das ziemlich gut erklären kann. Vielleicht kennen Sie ihn. Der Satz lautet: Ein Reicher nimmt nichts mit, ein Armer lässt nichts zurück. Kennen Sie den? Also, wenn ein Mensch stirbt, der Reiche kann nichts mitnehmen, der Arme lässt nichts zurück. Vorsicht erstmal, wir machen jetzt hier keine Sozialromantik. Also die pauschale Aussage, dass ein Mensch, der wenig Vermögen hat, der bessere Mensch ist und ein Mensch, der viel Vermögen hat, der schlechtere Mensch ist, ist erstmal pauschal Unsinn. Ist auch nicht so, dass ein Obdachloser auf der Straße automatisch höher steht als irgendjemand sonst, bloß weil er halt aus welchen Gründen auch immer wohnungslos geworden ist. Das ist zu einfach und wir sind ja im Versuch einer geistlichen Deutung. Ich sagte Ihnen ja vorhin schon, man muss das sauber trennen. Mache ich jetzt hier Gesellschafts- und Sozialpolitik oder mache ich eine geistliche Deutung für Ihr eigenes geistliches Leben? Das sind erstmal zwei verschiedene Dinge, die man dann wieder zusammensetzen kann. Warum ist diese paradoxe Aussage? Natürlich, der Arme kann nichts mitnehmen, meint ganz einfach, seinen Reichtum, den er sich erwirkt hat in seinem Leben, kann er nicht mitnehmen. Wenn du Häuser gebaut hast, du kannst sie nicht mitnehmen. Wenn du Millionen auf deinem Konto gespart hast, du kannst sie nicht mitnehmen. Wenn du Unternehmen besitzt, du kannst sie nicht mitnehmen. Wenn du den herrlichsten Kleiderschrank hast, den man sich vorstellen kann, du kannst ihn nicht mitnehmen. Erstmal klar, oder? Warum aber dann der Satz über den Armen, er lässt nichts zurück? Könnte man wieder einfach zynisch deuten, na klar, der hat ja nichts, was soll er zurücklassen? Damit kommen wir dem Spruch aber nicht auf die Spur, den Sinn, der dahinter liegt. Der Sinn heißt, dass offensichtlich jemand, der nicht so sehr auf Vermögen aus war, Dinge in seinem Leben erwerben konnte, die himmelstauglich sind. Was könnte das sein? Wie gesagt, frei von aller Pauschalisierung und von einer Armenromantik. Es geht im Geistlichen, in der geistlichen Aussage darum, dass Jesus immer vor der Habsucht warnt. Die Habsucht ist die Wurzel aller Dinge und je älter du bist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Habsucht festhältst. Und dann ist für dich der Himmel zu, da kommst du nicht rein. In der Woche kam auch in einer Werktagsmesse Lukas 14,33 vor mit einer anderen sehr harten Aussage: Keiner von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Keiner kann mein Jünger sein. Können Sie sagen, super, ich will ja gar kein Jünger sein, ich bin ja nur Kirchenmitglied. Ich bin ja kein Jünger. Meint trotzdem jeden von euch. Wenn er nicht von seinem gesamten Besitz absteht, Apostasis kommt davor als Wort. Es geht also im Geistlichen nicht darum, ob ich jetzt viel oder wenig auf dem Bankkonto habe, sondern es geht darum, wie ich damit umgehe. Es geht um die innere Haltung. Das ist zunächst mal die Frage. Und deswegen, der Arme lässt nichts zurück. Eine Pauschalisierung, dass er vermutlich mehr in menschliche Beziehungen investiert hat in seinem Leben als in Vermögen. Und zumindest, wenn ich in die Generation meiner Eltern zurückblicke, die Aufbaugeneration nach dem Krieg, da ging es nur ums Geld. Immer. Und da wurde viel gearbeitet, auch Zusatzjobs, Wochenendarbeit, um Häuser zu bauen, Vermögen anzuhäufen, Urlaub zu machen, Bankdepots zu haben. Es wurde wenig investiert in zwischenmenschliche Beziehungen. Das Milieu, aus dem ich komme, da hatten die Leute auch im Regelfall ganz wenig Kinder. Weil Kinder kosten Geld und reduzieren meine Möglichkeit zu konsumieren. Könnte es sein, dass Jesus in der Aussage "Selig die Armen" versucht zu vermitteln, du musst dich entscheiden, ob das Wichtigste in deinem Leben die Dinge oder die Beziehungen sind. Wie trainiere ich mich in meinem Leben für den Himmel? Es ist ein Deutungsschlüssel, den ich Ihnen anbiete, weil es macht keinen Sinn, die Witwe selig zu preisen, die ihren letzten finanziellen Rückhalt aufgibt. Sie gibt ihn auf und es macht eigentlich keinen Sinn. Aber sie drückt etwas aus. Sie drückt aus, dass sie komplett und ausschließlich in der Hand Gottes ist und dass sie gar nicht mehr in ihrer eigenen Hand ist. Sie ist maximal abhängig von Gott. Oder auch anders gesprochen, sie ist maximal frei. Diese Witwe hat ja keine Verpflichtung mehr. Sie hat keine Familie, keinen Ehemann, keine Kinder, keinen Job, kein Haus. Sie kann machen und tun, was sie will. Niemand hält sie. Und das ist, ich hoffe, dass Sie mir bisher folgen konnten, ein Bild für den Himmel. Der himmelsfähige Mensch ist maximal abhängig von Gott und maximal frei von jeder irdischen Bindung. Und diese Bindung entstehen vor allem durch das Materielle. Also, Fazit. Geld ist ein Schlüssel zum Himmel. Geld ist ein Himmelsschlüssel, wenn ich es richtig einzusetzen weiß. Wenn mein Umgang mit den materiellen Dingen mir nicht das Himmelstor verschließt, sondern öffnet. Und es öffnet mir es dann, wenn mein Leben beziehungsorientiert ist. Also kann ich auch jedes Vermögen dieser Welt beziehungsorientiert einsetzen, um damit den Himmel zu öffnen. Eine Deutung. Ich glaube, das Paradox der Witwe kann man nur so verstehen, weil ansonsten ist die Seligpreisung von Armen eine zynische Beschönigung irdischer Verhältnisse und eine Verkennung des politischen Auftrags aller Menschen, die das können. Das ist nicht die Aussage der Bibel. Die Aussage der Bibel heißt: Dein Geld ist ein Segen, der von Gott auf dich kommt, und deine Verpflichtung ist, diesen Segen weiterzugeben, damit das Geld für dich ein Himmelsschlüssel wird. Amen.